Hallo und herzlich willkommen zur Sondersendung Buchmesse Leipzig 2017. Vom 23. bis zum 26. März fand dieses Jahr die Leipziger Buchmesse statt. Hier präsentieren sich Verlage und Buchautoren mit ihren neuen Romanen, Sachbüchern, Kinderbüchern, Hörbüchern, Kurzgeschichten und Zeitschriften. So entsteht alljährlich eine fantastische Welt aus geschriebenen und gesprochenen Wörtern, die in diesem Jahr von über 200.000 Menschen besucht wurde. Ein neuer Besucherrekord. Durch die aktuellen politischen Ereignisse wurde vielerorts die Meinungsfreiheit als höchstes Gut hervorgehoben, ohne die es die verschiedenen Facetten der Literatur wohl nicht gäbe. Ein freies Radio sind wir auch, und daher habe ich mir die Freiheit genommen, diejenigen in meinen Fokus zu nehmen, die wenig bis gar nicht von den großen Radiostationen beachtet werden. Denn abseits der großen Bühnen und Verlage kann man echte Schätze entdecken. Mein Name ist Max und in der kommenden Stunde möchte ich euch meine Fundstücke der diesjährigen Buchmesse in Leipzig präsentieren. Zwischendrin gibt es immer wieder Creative Commons Musik, sodass ihr die Sendung im Nachgang herunterladen könnt, wenn ihr wollt. Bevor wir in die Texte einsteigen, gibt es noch eine kurze Musik von der Band Potter. Hier ist Scooby-Doo-Bop. Free, I'm feeling so free. No one can make a mic clap his hands like we do. I need to make brains blast like they have a dose of track. Battle every tech till they have a rap attack. And I rap. That's the passion I have. Are you mad? Cause it's part of my genes. I had to count our position. One, two, that's normal competition. Boom. Scooby-Doo Bop, watch the bomb explode. Got it for my bro, so I put a show. Grabbing a mic to speak about our dreams. This is how we roll. How we roll. I'm waking up, I rise from where I start. Hey, I get around, stay true all of the time. Oh, here's your chance, come and take it. Don't be scared, there's no limitation. To revelation and inspiration, yeah. Scooby Bop, watch the bomb explode. Got it for my bro, so I put a show. Grabbing a mic to speak about our dreams. This is how we roll. How we roll.
Yo, it's as if I was on crack. This dope called rap, while some of you guys use it, I'm here to distribute it. Don't test me, I'm breaking bad material. Yo, gangster to engage, I'm here to give the dose.
Everything around is idolized. I don't ever wanna be patronized by the things that decided for me. By the things I didn't ever wanna see.
Scooby-Doo Bop, watch the bomb explode. Got it for my bro, so I put a show. Grabbing a mic to speak about our dreams. This is how we roll. How we roll.
Als erstes Fundstück möchte ich euch Martin Spies vorstellen, den ich bei der Lesung seines Buches Und bis es soweit ist, gibt es Eiscreme getroffen habe. In seinem Buch geht es um zwei Freunde, die gemeinsam ins Wendland fahren, um gegen einen Castortransport zu demonstrieren. Sie basteln sich Presseausweise, um als britische Reporter an den Polizeiketten durchgelassen zu werden. Sie gesellen sich zu einer Straßenblockade, doch als die Barriere geräumt wird, wird Jäger, der beste Freund des Ich-Erzählers, vom Räumfahrzeug erfasst. In der Ungewissheit des Todes oder Überlebens von Jäger, das ist nicht genau geklärt, wandert die Geschichte in die Vergangenheit und man erlebt eine Vielzahl kurioser Geschichten der gemeinsamen Zeit. So viel zur Vorgeschichte. Doch hören wir uns einmal an, was die beiden Kerle so konkret erleben. Der Protagonist ist gerade mit seinem Kumpel Jäger unterwegs nach Spanien, wo seine Großeltern vor langer, langer Zeit eine Wohnung gekauft, aber vergessen haben. Als die beiden eine Pause machen, trifft der Ich-Erzähler seine Traumfrau, steigt zu ihr ins Auto und hinterlässt Jäger bloß eine Information auf einem Zettel. Es liest der Autor selbst.
Katharina fuhr nach Sant per Pescador. Dort hatte Jäger mit seinen Eltern Urlaub gemacht, als er ein Junge war. Einmal war ich mitgefahren, als wir beide 16 Jahre alt waren. Ich erinnerte mich noch genau an den Weg zum Campingplatz, der durch eine Apfelbaumplantage führte, in der wir regelmäßig Äpfel klauten, wenn wir gerade bekifft waren und Heißhunger auf irgendwas hatten. Der Campingplatz lag direkt am Meer, wir brauchten keine 5 Minuten von unserer Parzelle bis zum Strand. Der Sand war weiß, das Wasser türkis, zumindest ist es bis heute in meiner Vorstellung so, in der dieser Urlaub so gigantisch ist, so legendär, so magisch, wie er in der Realität wohl nie war. Heimlich tranken wir Bier und rauchten Gras, wir küssten Mädchen und schliefen am Strand. Als Jägers Eltern für ein Wochenende Freunde in Figueres besuchten, drehten wir für unsere pubertären Verhältnisse durch. Ich fingerte eine burschikose Holländerin in meinem Zelt zum Orgasmus, während Jäger ihre beste Freundin auf dem Rücksitz des elterlichen Autos leckte. Wir taten so, als sei es unser Auto, als machten wir einen Roadtrip. Jeden Morgen stippten wir Croissants in Campingkocher-Café, rauchten und knutschten, wie 16-Jährige eben knutschen. Und in uns beiden war etwas erwacht. Der Wunsch zu leben. Und nicht einfach nur so, mit Bausparvertrag, 1,4 Kindern und 3 Wochen Mallorca-Urlaub im Jahr. Jäger brachte unser Vorhaben mit einem Hunter S. Thompson-Zitat auf den Punkt. Ich hoffe, euer Englisch ist gut. Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty well and preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out and loudly proclaiming, wow, what a ride. Es war uns nur noch nicht klar, wie wir das anstellen sollten. Als ich mit Katharina im Auto saß, war der grobe Plan allerdings zur Gewissheit geworden. Ich wollte Schriftsteller sein, wollte, wie Tyler Durden 1999 sagen sollte, hart am Leben entlang schrammen und davon erzählen, mitreißend, pointenreich und überspitzt, wie in einem schlechten Actionfilm oder einem Buddy-Movie. Ich war mit meinem besten Freund trinkend und rauchend durch halb Europa gefahren, war in die Unterwelt hinabgestiegen und saß jetzt neben der schönsten Frau, die ich je gesehen hatte, wenn das keine gute Geschichte war. Wir nahmen uns ein Zimmer in einem Hotel und gingen dann an den Strand. Der Sand war wirklich so weiß und das Wasser so türkis wie in meiner Erinnerung. Wir ließen Steine flitschen, sammelten Treibholz und Muscheln und legten uns schließlich in den Sand. Heute fällt mir auf, wie streng das alles nach Rosamunde-Pilcher-Kitsch riecht. Damals neben Katharina im Sand zu liegen und in den Himmel zu schauen, aber fühlte sich an, als wären wir der Mittelpunkt der Welt. Ich mache jetzt nochmal einen kleinen Sprung. Und zwar an die Stelle, wo die beiden vor dem Zwischenlager angekommen sind und dann Folgendes passiert, also dem Zwischenlager für atomare Brennstäbe. Die Polizisten sind müde und gestresst. Etliche Tage und Nächte haben sie nun schon hinter sich. Trotzdem tragen sie jeden Demonstranten einzeln weg, fragen vorher sogar höflich, ob man freiwillig aufstehe und gehe oder sich wegtragen lassen wolle. Letzteres könne unter Umständen etwas wehtun. Irgendwann aber kommen sie mit ihrer Politik der relaxten Diplomatie nicht weiter. Weggetragene Demonstranten setzen sich einfach an anderer Stelle wieder auf die Straße und es gibt nicht genug Polizisten, um die Straße auf kompletter Breite abzuschirmen. Also kommen schließlich Wasserwerfer zum Einsatz. Die Demonstranten haben zwar Planen verteilt, um das Wasser abzuwehren, aber auch das hilft nicht. Das Wasser ist schließlich nur der Nebeneffekt. Hauptfunktion ist der Druck des Strahls, der die Demonstranten einfach von der Straße fegt. Aber bei dieser Kälte hilft das Wasser natürlich. Es ist schon anstrengend genug, einfach nur auf der Straße zu sitzen und immer stärker zu frieren. Und ich ertappe mich dabei, das Durchhaltevermögen der Demonstranten schon wieder bewundernswert zu finden. Aber wer bis auf die Haut durchnässt wird, dem vergeht sehr schnell die Lust, frierend und dem Kreislaufkollaps nahe weiter zu protestieren. Kein Wunder, dass es nicht lange dauert, bis die Straße frei ist. Ich war mit Jäger schon auf etlichen Demonstrationen. Wir sind gegen Neonazi-Aufmärsche, Bushs Irakkrieg und Berlusconi auf die Straße gegangen. Wir haben eine Menge Scheiße erlebt. Wir wurden von Neonazis beschimpft und angegriffen. Wir haben blaue Flecken und Platzwunden davongetragen. Aber all das tat nicht so weh wie jetzt, wo wir nur am Rand stehen und zuschauen. Dass die Polizei, die sonst Freund und Helfer ist, hier zum Vollstreckungsgehilfen der Atomindustrie wird, das scheint vor allem für Jäger zu viel zu sein. Nie habe ich ihn so gesehen wie jetzt, so aufgebracht, so entsetzt, so fassungslos. Nicht mal, als Firefly nach nur einer Staffel abgesetzt wurde. Die Barrikade aus Holz brennt mittlerweile und Jäger geht wie in Trance darauf zu, ohne von den Polizisten gehindert zu werden. Er starrt irgendwo zwischen meditativ und resigniert in die Flammen, während ich versuche, ihn zum Gehen zu überreden. Der Wasserwerfer ist an den Rand der Straße gefahren, durch den Rauch kann ich ein Räumfahrzeug herankommen sehen. Ein paar Polizisten nähern sich uns und ich wedle mit meinem Presseausweis vor ihnen herum, aber sie reagieren nicht. Wahrscheinlich, weil es ihnen zu diesem Zeitpunkt vollkommen egal ist, wer wir sind, geschweige denn, ob es sich bei uns um Journalisten handelt oder nicht. Die Polizisten deuten immer wieder auf das Räumfahrzeug, so als wäre es ein heranbrausender Tsunami, der sich nicht aufhalten ließe, dem man nur entrinnen könne, wenn man rennt. Aber wir rennen nicht. Ich renne nicht. Jäger steht da und bewegt sich nicht und solange ich ihn nicht zum Gehen bewegen kann, gehe ich nirgendwo hin. denke ich. Und dann geht alles ganz schnell. Ich werde weggezogen und Jäger stürzt so unglücklich, dass man ihn von der anderen Seite der Barrikade nicht mehr sehen kann. So zumindest wird der Fahrer des Räumfahrzeugs später aussagen, dass er von seiner Position aus nur die Barrikade sah. Er habe noch gesehen, wie ich von den Beamten weggebracht wurde und gedacht, Jäger wäre ebenfalls nicht mehr auf der Straße. Diese Version ist insofern schwer zu glauben, als dass kaum das Jäger stürzt, Dutzende Demonstranten wild zu gestikulieren beginnen und auf Jäger deuten. Sie schwenken ihre Arme, während das Räumfahrzeug weiter auf die Barrikade zufährt. Ich schreie und versuche, mich loszureißen. Mein Wortschatz ist ähnlich wie bei einem Soldaten im Schützengraben auf ein Wort eingedampft. Und wo der Soldat nach seiner Mutter ruft, wiederhole ich wieder und wieder ein und dasselbe Wort. Jäger. Als das Räumfahrzeug die Barrikade zusammenschiebt, wird mir schwarz vor Augen.
Und, um mit einem Zitat von Kraftklub zu schließen, ein bisschen Melancholie, ein bisschen traurig sein, ein bisschen depressiv. Denn glückliche Menschen sind nicht interessant. Der mittlerweile zweite Roman von Martin Spies ist eine verdammt gute Mischung aus witzigen und ernsten Momenten. Und man fragt sich nicht selten, wie ernst darf ich das eigentlich nehmen? In diesem Sinne, Geronimo und auf zu neuen Abenteuern. Wenn es euch gefallen hat, das Buch und bis es soweit ist, gibt es Eiscreme, erschien im Culture Books Verlag und kostet 15 Euro. Jetzt erstmal ein bisschen Musik. Hier ist die Sondersendung zur Buchmesse Leipzig 2017 und ihr hört OK Echo mit Vacation. So you think a vacation will help you out? But you know and I know that it won't. From one white room to another, it's just a matter of which way you wanna make me your fool. But now you really got me going with it. It didn't matter in the moment. But now you really got me going with it. It didn't matter in the moment. But now you really got me going with it. It didn't matter in the moment. So you think a vacation'll help you out, huh? You know, and I know that it won't. You never were the type to open a change. So now you make me think your motive is tainted. It didn't matter in the moment, but now you really got me going with it. It didn't matter in the moment, but now you really got me going with it. But now you really got me going with it. It didn't matter in the moment. But now you really got me going with it. It didn't matter in the moment. But now you really got me going with it. It didn't matter in the moment. Das war Vacation von OK Echo. Alle Beiträge sowie die Links zur Musik findet ihr auf www.buchmesse.tk. Als ich das folgende Projekt im Programm entdeckt hatte, wurde ich ziemlich neidisch auf einige Schüler in Düsseldorf. Dank der Poesiepause lernen die nämlich verschiedenste zeitgenössische Autorinnen und Autoren kennen, die zur Auflockerung des Unterrichts in den letzten Minuten oder mittendrin einer Schulstunde ihre Texte präsentieren oder anderweitig mit den Schülern sich kreativ austoben. Die Poesiepause ist auf 16 Wochen ausgelegt, in denen 16 Künstlerinnen und Künstler mit den Schülerinnen und Schülern eine eigene Textsammlung anlegen. Quasi ein Poesiealbum. Anschließend werden in freiwilligen Workshops die Texte verfeinert und dann wie bei einem Flashmob überfallartig vorgestellt. Das kann zum Beispiel im Einwohnermeldeamt passieren oder im Supermarkt. Christine Brinkmann vom Zack Düsseldorf und Künstlerin Svenja Gräfen stellten die Poesiepause auf der Buchmesse vor. Meine erste Frage ging an Christine Brinkmann. Wie kam es eigentlich zur Poesiepause?
Eine interessante Frage. Also wir haben öfter und länger und immer mal wieder überlegt, wie wir junge Menschen ansprechen können, sich für Literatur oder für Worte zu begeistern und sich dazu eine Meinung zu bilden. Und wir wollten nicht einfach nur Poetry Slam und nur Lyrik vermitteln, wir wollten gerne eine große Bandbreite geben und hatten gedacht, dass wir erstmal mit kleinen Störungen sozusagen anfangen oder mit kleinen Texten, was beim Poetry Slam auch so passt, von der Länge 6 bis 7 Minuten, dass man dieses Format nochmal aufnimmt und dann einfach mal in den Unterricht geht und stört, weil da sind Menschen, die dann einfach mal zuhören und sich vielleicht aber auch freuen, dass man den Unterricht mal stört, auch wenn ihnen der Text vielleicht erstmal nicht gefällt.
Wie kommt ihr dann in die Schule? Also geht ihr aktiv auf die Schulen zu oder kommen die Schulen zu euch?
Am Anfang sind wir natürlich aktiv auf die Schulen zugegangen. Inzwischen haben wir so eine Mischkalkulation. Manche Schulen kommen auf uns zu. Wir gehen manchmal noch auf extra Schulen zu, die wir gerne mit ins Boot haben wollen und mit begeistern wollen. Das ist so eine Mischkalkulation sozusagen.
Welche Klassen sind so die Zielgruppe?
Also in der Kultur nennt man die Kinder und Schülerinnen und Schüler eher so die sogenannten Lückenkinder. Das sind die Schülerinnen und Schüler, die zwischen der 7. bis 10. Klasse sind. Weil Lückenkinder, weil man sagt, dass in dem Kulturbereich nicht regelmäßig Programm für die angeboten wird.
Gut. Wie reagieren dann die Kinder auf die Poesiepause, auf die Störung?
Am Anfang sind sie irritiert, aber irgendwie auch begeistert. Sie hören sich das an. Manchmal finden sie das gut, manchmal haben sie da irgendwie ihre Schwierigkeiten mit dem Text. Das ist ganz unterschiedlich.
Wie reagieren die Lehrer?
Die Lehrer sind ja größtenteils vorab schon mal informiert und wissen, dass wir auf jeden Fall kommen. Sie wissen nicht, mit wem wir kommen. Einige von denen würden sich, glaube ich, gerne wünschen, dass wir ihnen danach die Texte nochmal zur Verfügung stellen, damit sie die im Unterricht bearbeiten, was aber gar nicht unser Ziel ist. Wir wollen ja gar nicht, dass das ein Unterrichtsstoff wird. Wir wollen einfach nur, dass die Schülerinnen und Schüler sich mal eine eigene Meinung dazu bilden können.
Also gibt es da jetzt kein Endergebnis, was dann daraus produziert wird am Ende?
Das Endergebnis ist eher, dass die Schülerinnen und Schüler selber nach dieser Poesiepause, wenn wir in den Unterricht gehen, selber kreativ werden. Das heißt, wir bieten nach diesen 12 bis 16 Terminen nochmal einen Workshop an, wo sie selber mitschreiben können oder performen können und dann selber woanders den Unterricht oder den Ablauf eines Arbeitsalltages stören dürfen.
Die Autorin und Schauspielerin Svenja Gräfen war mit auf der Buchmesse und so konnten die Anwesenden einen Einblick erhalten, was die Schülerinnen und Schüler bei der Poesiepause erleben können.
Der Text heißt Transit. Nebeneinander sitzen Sami, 21, schmächtig und Frau Härteschmidt, 57, korpulent. Sami, Kopfhörer auf, volle Lautstärke. Kein Geräusch von außen. Alle Bässe und Rhythmen strömen wie durch einen Trichter in seine Ohren, schirmen ihn ab von der Welt. Die Realität, die kann er gerade gar nicht brauchen. Frau Härteschmidt, Kreuzworträtsel vor sich. Andere Leute lösen Sudokus. Frau Härteschmidt hat es mal versucht, gefällt ihr überhaupt nicht. Zahlen sind hier ungemütlich. Sami hört Haus. Er weiß, was nicht jeder weiß. Haus ist etwas ganz anderes als Techno. Anderer Ursprung, mehr Jazz, Chicago statt Detroit. Die Leute verwechseln das ständig. Ich gehe zu einer Techno-Party, sagen sie, und dann tanzen sie zu Hausmusik. Um sie herum sitzen Anzugträger, nervöse Finger tippen auf dünnen Laptops, jemand telefoniert. Da müsste so ein Excel-Sheet sein, genau, öffnen Sie das doch mal kurz. Ein Teenie spielt auf seinem Handy. Eine Schicht weiter fliegen Felder vorbei, durchtrennt von Streifen, die Wege sein könnten. Ja, eindeutig Wege sind, da hinten läuft doch jemand mit einem Hund. Die Gegend ist flach geworden, die Blicke aus dem Fenster kilometerweit, keine Tunnel, keine Weinberge mehr, nach Stunden, planmäßige Ankunft, 20.34 Uhr. Sami ist genervt von der Musik, die Kopfhörer drücken gegen seine Schädeldecke, er wird nervös. Frau Härteschmidt hat ihr Rätsel gelöst. Das Lösungswort ist Frauenversteher. Sie zieht die Augenbrauen hoch. Mit diesem Wort könnte sie ein Wellnesswochenende im Schwarzwald gewinnen. Sie ärgert sich und weiß gar nicht worüber. Und Sami nimmt die Kopfhörer ab. Ein Fiepen links im Ohr, der Druckausgleich funktioniert nicht richtig, er ist klatschnass geschwitzt. Er versucht möglichst unauffällig, Nase und Achselhöhle einander näher zu bringen. Und natürlich streift er dabei unsanft einen kräftigen Oberarm. Frau Härteschmidt wirft diesem Rabauken zu ihrer Rechten einen Blick zu. Was der bedeuten soll? Hey, Vorsicht. Oder, da wäre jetzt aber meine klitzekleine Entschuldigung fällig, Freundchen. Frau Härteschmidt weiß das selbst nicht. Ist sie so eine Frau, die junge Männer Freundchen nennt? Ihr Nackenhaar stellt sich auf. Sammy stinkt, völlig klar. Und was guckt diese Frau denn so grimmig? Man sitzt eben eng beieinander, verdammt. Die Geräusche prasseln auf ihn ein. Tippen, Telefonklingeln, ein schreiendes Baby, da ein Räuspern, ein Rascheln, ein furchtbar röchelndes Husten von Frau Härteschmidt. Die hat sich verschluckt. Vor lauter Nachdenken über ihren Blick und über die Art Frau, die sie ist oder nicht ist, ein bisschen zu viel Speichel im Mund, ein bisschen zu harsch eingeatmet und schon hat sie den Salat. Sie beugt sich nach vorn. Tränen steigen ihr in die Augen. Sie hustet atemberaubend. Sammy dreht den Kopf. Greift man da jetzt ein? Erste Hilfe? Ist das nötig? Frau Härteschmidt stützt sich am Vordersitz ab. Ihr Gesicht ist rot, über ihre Wangen laufen Tränen. Sammy schlägt auf ihren kräftigen Rücken, dieses Heilmittel bei Verschlucken, obwohl er sich das nie ganz erklären konnte. Und Frau Härteschmidt erholt sich. Sie schmeckt Galle, aber das, was ihr ein Übeltäter war, ist eliminiert. Es ist nicht mehr da. Und dann wirft sie Sammy wieder einen Blick zu, mit einem Ausdruck wie nach einem Kampf. Rührend, rührend sieht sie aus, denkt Sammy, und weil er in einer instabilen Verfassung ist, kommen ihm die Tränen. Er macht Anstalten aufzustehen, die rührende Frau mit der grimmigen Vorgeschichte muss ihn vorbeilassen. In der Toilette hält Sammy das Gleichgewicht. Hätte er besser nie die Kopfhörer abgenommen, denkt er. Hätte er besser nie diesen Zug bestiegen, denkt er. Wäre er besser nie in den Süden gefahren, dieses Mal zumindest nicht. Hätte er besser, wäre er lieber, hätte, wäre, wenn. Frau Härteschmidt hat einen Schluck Wasser getrunken. Die Aufregung, denkt sie und befühlt die roten Flecken an ihrem Hals. Die Aufregung, die Nervosität, dieses Chaos. Sammy atmet durch. Er ist besser dran so. Ich bin besser dran, sagt er so leise wie möglich zu seinem Spiegelbild. Ich bin besser. Er wird unterbrochen von einer Durchsage, rauschend, verehrte Fahrgäste, darauf folgt ein Zögern, in Kürze. Sammy starrt in seine eigenen Augen. Er geht zurück. Die Frau lächelt versöhnlich, vielleicht für diesen Blick von eben, bevor er unsanft ihren Rücken anzufassen hatte. Er setzt sich. In Kürze. Wenn er den Zug verlässt, dann ist es wirklich endgültig. Dann ist er nicht mehr unterwegs, dann ist er wieder da. Er fühlt sich, als könne er nie wieder aufstehen. Frau Härteschmidt rechnet nach. Er könnte bestimmt ihr Enkel sein. Hinkommen müsste das so ungefähr. Oder Zahlen sind ihr ungemütlich. Sie legt ihr Tuch um. Jetzt am Abend wird es frisch sein draußen. Immerhin an die Temperaturunterschiede erinnert sie sich. In Kürze. Ihr Magen krampft sich zusammen. Um sie herum ein Bücher, ein Laptop zusammenklappen, eine Zeitung zusammenfalten, einen Reißverschluss zuziehen. Koffer werden aus Gepäckfächern gezerrt, Endstationsstimmung. Die Anzugträger, der Teenie, der Vater mit dem Schreibaby, sie alle stehen im Gang. Sie alle machen sich bereit. Frau Härteschmidt schielt nach rechts. Was macht der Junge? Steigt er nicht aus? Muss er doch. Will er nicht, dass ich ihn rauslasse? Durchsage. Jetzt. Wir erreichen jetzt. Der Zug wird langsamer. Der Zug bremst. Der Zug bremst für seinen letzten Halt. Frau Härteschmidt denkt, wie wäre das, wenn die da jetzt am Gleis stehen und warten und ich stehe einfach nicht auf? Sammy denkt, wie wäre das, wenn ich sitzen bleibe, wenn ich einfach warte, bis der Zug umkehrt und zurückfährt? Einfach wieder aussteigen im Süden. Sammy und Frau Härteschmidt verharren in ihren Positionen, starr nach vorn gerichtet sind zwei Augenpaare. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Dann ein kleiner Ruck. Minimal. Das Geräusch der sich öffnenden Türen, die Menschenschlange bewegt sich. Frau Härteschmidt dreht den Kopf. Bleiben wir einfach sitzen? Raunt sie, zischt sie, wispert sie in seine Richtung. Wie eine Oma klinge ich, denkt sie sofort. Ich hoffe, ich habe sie nicht mit der Musik genervt. Raunt er, wispert er, zischt er und deutet auf seine Kopfhörer. Ich habe Haus gehört. Frau Härteschmidt schüttelt den Kopf. Haus? Sammy räuspert sich. Er atmet tief ein, er streicht sich über den Hinterkopf. Das ist sowas wie Techno, sagt er. Ich hoffe, ich habe Sie nicht mit meinem Rätsel genervt, sagt Frau Härteschmidt. Sammy schüttelt den Kopf. Die Menschenschlange ist verschwunden. Sie sind die einzigen Passagiere im Zug. Es ist klar, dass sie verbündet sind, sonst würde ja einer von ihnen hinaus wollen, aufspringen, so etwas sagen wie, jetzt müssen wir aber. Deshalb ist auch klar, was gemeint ist, als Sammy fragt, warum Sie? Frau Härteschmidt, die roten Flecken in ihrem Zenit, knetet ihre Finger. Wissen Sie, meine Tochter steht da draußen irgendwo, mit ihrem Mann und ihrem Kind. Das Kind ist 5. Und Sie? Sammy atmet durch, hält sich an den Kopfhörern fest. Ich komme gerade von meinem Freund, sagt er. Hier wohne ich. In der verbrauchten Luft hängen ihre Sätze, ganz still ist es im Waggon. So sitzen sie und atmen und sind vielleicht erleichtert, nicht allein zu sein. Sie ziehen die Nasen hoch, gleichzeitig, sie grinsen sich an. Dann eine Zugbegleiterin. Hallo, sagt sie irritiert, fragend, sie lacht fast dabei. Kann ich Ihnen, Sie müssen hier raus, ja, nickt Sammy. Er berührt die Schulter von Frau Härteschmidt. Die beiden erheben sich, die Zugbegleiterin runzelt die Stirn. Sami zerrt seinen Rucksack aus dem Gepäckfach, schultert ihn, Frau Härteschmidt umfasst den Griff ihres Koffers. Dann stehen sie auf dem Gleis, neben ihnen der lange weiße Zug, eine kühle Brise, wie erwartet, Frau Härteschmidt zieht ihren Schal straffer, Sami fröstelt. Sie schauen sich an, Frau Härteschmidt 57 und Sami 21, dann nehmen sie sich in den Arm. Für ein paar Sekunden etwas zögernd, etwas überfordert, dann sehr fest. »Ich habe Sie 10 Jahre nicht gesehen, meine Tochter«, sagt Frau Härteschmidt. Die Stimme bricht ihr beinahe weg. »Wir haben uns getrennt, mein Freund und ich«, sagt Sami, »und jetzt muss es ja wirklich wahr sein, wenn er diese Worte aussprechen kann.« Sie erschrecken, als sich der Zug neben ihnen in Bewegung setzt. Sehr sachte manövriert er sich aus dem Bahnhof hinaus. »Also dann«, sagt Sami. »Also dann«, sagt Frau Härteschmidt. Und sie laufen nebeneinander her, in entgegengesetzter Richtung des Zuges. Dankeschön.
Wer jetzt mehr über die Poesiepause erfahren möchte, schaut am besten auf www.poesiepause.de nach. Hier ist die Sondersendung zur Leipziger Buchmesse 2017. Ihr hört Niaz Ahmed Baryalawe mit Wadafar Bahebun.
रुखसारे नबी हूँ मैं रुखसारे नबी हूँ दिल दादे रंगे गुले रुखसारे नबी हूँ मैं रुखसारे नबी हूँ दिल दादे रंगे गुले रुखसारे नबी हूँ मैं बुलबुले खुश लहजे गुलजारे नबी हूँ लज्जत कशे शीरीनी है گفتار نبی ہوں میٹھی میری باتیں میں نمک خوار نبی ہوں میں نمک خوار نبی ہوں میٹھی میری باتیں میں نمک خوار نبی ہوں میں نمک خوار نبی ہوں صدیق نے یہ سانپ سے فرمایا ترستو بس چل نہیں سکتا ہے تیرا چکا بس تو لے کاٹ انگوٹھا میرا دل کو میرے دستو سسکی نہ بھروں گا میں وفادار نبی ہوں میں وفادار نبی ہوں سسکی نہ بھروں گا میں وفادار نبی ہوں میں وفادار نبی ہوں دنیا میں ہوں دنیا کے میں لوگوں سے ہوں اچھا جو نام کے طالب ہیں میں ایسوں سے ہوں اچھا انسان ہوں لیکن میں فرشتوں سے ہوں اچھا اللہ کا طالب میں طلبگار نبی ہوں میں طلبگار نبی ہوں اللہ کا طالب میں طلبگار نبی ہوں میں طلبگار نبی ہوں سایہ نہیں رکھتا قد دل جوئے محمد محراب در کعبہ ہے ابروئے محمد کہتا ہے گناہگاروں سے گیسوئے محمد جنت کی ہوا ہوں میں ہوادار نبی ہوں میں ہوادار نبی ہوں جنت کی ہوا ہوں میں ہوادار نبی ہوں میں ہوادار نبی ہوں
Für das folgende Buch müssen wir reisen. Reisen in die Vergangenheit und Reisen nach Georgien. Naira Gelashvili beschreibt in ihrem Buch »Ich bin sie« die Faszination der ersten großen Liebe. Die 13-jährige Nia verliebt sich in einen 7 Jahre älteren Medizinstudenten. Er erhört sie nicht, doch sie richtet ihre ganze Sehnsucht auf ihn. Jahrzehnte später erhält sie erneut Kontakt zu dem Mann und nun erinnert sie sich an den Gefühlssturm der ersten Liebe. So tritt die lebenserfahrene Nia mit ihrem jungen, ungestümen Ich in einen Dialog. Auf der Leipziger Buchmesse stellte Naira Gelashvili die deutsche Übersetzung vor und wir hören nun die ersten paar Zeilen des Buches.
Das Jahr 1959, Herbst. Auch wenn die Sonne das Fenster anstrahlt, steht er dort, obwohl er wahrscheinlich nichts sieht. Eigentlich müsste ihn die Sonne blenden. Vielleicht steht er mit geschlossenen Augen da und sein Gesicht fühlt die Wärme des Lichts. Vielleicht öffnet er die Augen auch ein wenig und sieht das Haus gegenüber an, wie immer. In diesem Haus weiß niemand, wen er anschaut, weil der Abstand zwischen den beiden Häusern die Richtung seines Blickes nicht erkennen lässt. Und du siehst ihn auch nicht. Wenn sein Fenster von der Morgen- oder Nachmittagssonne glänzt und schimmert, das Licht blendet auch dich. Trotzdem stehst du weiter da und schaust. Auf was starrst du da? Ist das die richtige Zeit, hinauszugaffen? Du kommst zu spät zur Schule. Warum hast du die Kakteen vom Fensterbrett geräumt? Schnell, schnell! Du rennst zum Fenster, schaust nochmal zur Muhazestraße hin und saust die Treppe hinunter, Hals über Kopf, rennst in die Paljaschwili-Straße und bis bei der Hausnummer 84 bleibst du wie versteinert stehen. Dort, wo die Paljaschwili und Berzenischwili-Straße sich kreuzen, versteckst dich hinter einem Baum und starrst das Wesen an, das von oben herunterkommt. Er, überall groß geschrieben, kommt den Abhang herunter, wo die Muchase in die Berzenischwili mündet. Er ist groß, gerade Schultern, überquert die Paljaschwili und läuft die Berzenischwili hinunter. So gelangt er an die Chavchavazes Avenue. Auf dem Bürgersteig bleibt er stehen und wartet, dass die Autos, Busse und Trolleybusse ihn durchlassen. Dann läuft er über die Straße und lehnt sich mit der Schulter an einen Baum an der Bushaltestelle vor dem Studentenstädtchen. Vorsichtig bewegst du dich zur Berzenischwili Richtung Chavchavaze Avenue und kommst vorbei an fensterlosen Schusterhäusern und so weiter und lässt dir, ja, dann versteckst du dich hinter dem Tannenbaum auf dem Bürgersteig und lässt die andere Straßenseite nicht aus den Augen, bis der Bus ihn verschlingt.
Das war ein Ausschnitt aus Ich bin sie. Vorgetragen durch die Autorin und Übersetzerin Naira Gelashvili. In der anschließenden Fragerunde verriet sie dem Publikum, dass der Roman zu 90% autobiografisch ist. Allerdings ist schon einige Zeit vergangen, seitdem Naira Gelashvili ein 13-jähriges Mädchen war. Daher wollte ich von ihr wissen, wie sie sich so gut an diese Zeit damals erinnert. Hat sie etwa Tagebuch geführt?
Tagebuch habe ich immer geführt. Aber dann war dieses Tagebuch verloren. Ja, aber es stellte sich heraus, dass eben diese erste Liebe die tiefste Spur in mir hinterlassen hat. Das wusste ich sogar nicht. Und wenn ich zu schreiben angefangen habe, ja, dann tauchte alles auf. So war es. Aber es war sehr schwer, das zu schreiben. Wissen Sie, überhaupt schreibe ich leicht. Für mich ist das Problem, die Zeit zu finden für das Schreiben. Aber wenn ich zum Tisch komme, dann schreibe ich leicht. Aber dieses Buch zu schreiben eigentlich war sehr schwer, weil ich musste wieder mich in diese Strömung bringen, ja, was so schwer war damals. Also, dass diese erste Liebe hat da, diese Dasein, das Dasein dieses kleinen Mädchens erschüttert absolut. Ja. Da entstand, das war ein Kind der wohlständigen Familie eigentlich, hatte keine Sorgen, war verwöhnt und so weiter. Aber diese erste unerwiderte Liebe hat also ihr Dasein absolut also erschüttert und sie war schon ratlos und also unsicher, absolut unsicher geworden. Aber parallel und gleichzeitig ist riesiges Reichtum in ihr entstanden.
Und die letzte Frage, die ich noch stellen möchte, was ist denn Ihre Nachricht an die Welt oder an die Leser, die Sie mit diesem Buch mitgeben möchten?
Was ist eigentlich, ja, was wollte ich sagen? Das ist also das Buch, was ich der jungen Generation gewidmet habe. Ja? Das ist das. Erstens, dass die Kleinen, und speziell den kleinen Mädchen, also diese zwischen 11 und 13. Also die Protagonistin, die Hauptheldin, ist 12 Jahre alt, als sie zum ersten Mal verliebt wurde. Und das war so unerwiderte Liebe. Was wollte ich Ihnen sagen? Erstens, Sie müssen Ihren Wert verstehen und sich nicht so leicht vergeuden. Ja, das Buch ist von der Liebe von Weitem, von Ferne, von der allseitigen Liebe und nicht also möglichst, nicht von den möglichst schnell befriedigten Leidenschaften. Und ich möchte den Mädchen sagen, dass also diese Liebe auch, einseitige Liebe auch, kann ein Glück sein. Ja, wenn man das alles verinnerlicht, weil diese unerwünschte, unerfüllte Wünsche bringen mehr Reichtum. Erstens, und das ist mein Appell auch an die Eltern, das ist, dass sie mehr Verständnis für die kleinen Mädchen haben. Die sind zukünftige Frauen, zukünftige Mütter und riesige Schwierigkeiten, Schmerzen und Leiden stehen ihnen, also ja, in der Zukunft, ja, warten auf sie, dieses alles. Und sie sind viel komplizierter, viel feiner, viel geheimnisvoller als ihre Eltern.
In Georgien ist Naira Gelashvilis Buch »Ich bin sie« ein voller Erfolg und wurde dort 2013 mit dem Saba-Preis für den besten Roman des Jahres in Georgien ausgezeichnet. Vielleicht kann die deutsche Übersetzung an die Erfolge des Originals anknüpfen, sodass sich bald auch hier, wie dort, die Liebespaare den Roman gegenseitig schenken. Erschienen ist »Ich bin sie« im Verbrecherverlag und kostet dort 22 Euro, als E-Book nur 15 Euro. Den Link zum Buch findet ihr auf www.buchmesse.tk. Ihr hört immer noch die Sondersendung zur Leipziger Buchmesse 2017, jetzt wieder mit Creative Commons Musik. Hier ist Akku MC. Fass mich nicht an.
Smooth-a-Beat, ich hab mich schon verliebt, viel zu viel. Aber egal, wenn man halt nichts hat, sich, dann liebt man lieber die Musik. Du Freak. Ja, bin ich, stimmt, ich bin, ich bin nicht, ist schlimm genug. Gönn mir noch einen Zug, ich meine nicht zum Rauchen, sondern spotten, was denkst du? Du Freak. Musik wie Mosaik. Wir bastelten am Beat und machten dieses Lied zu einer Hymne, die blieb. Nicht wie viel ist das, was man verliert oder verloren hat. Ich hab so satt, so verdammt und unfassbar satt, dass ich bei allem, was ich sag, immer ein Blatt vor dem Mund hab. Ich werd langsam munter, ich bin wie meine Stimmung. Ich komm runter, ja. Touch me, baby, touch me, baby, touch me, baby. Fass mich nicht an. Touch me, baby, touch me, baby, touch me, baby, aber fass mich nicht an. Touch me, baby, touch me, baby, touch me, baby, fass mich nicht an. Touch me, baby, aber fass mich nicht an. Fass mich nicht an, ich fass dich auch nicht an, oder? Kann sein, dass ich es mal gemacht hab und somit gelogen hab. Wahrscheinlich war das so ein Moment, in dem ich unter Drogen stand. Das kann ja vieles sein, Hormone aller Art, Schokolade, Cola oder halt Hypnotika, aber nur Cola Light, wegen den Kalorien, das ist mir sonst zu viel. Ja. Manchmal macht man Sachen, die man hinterher bereut, aber ich bereue nichts, das hat Edith schon beteuert. Edith hat's geschnallt, Edith, das ist wahr, hast du damals schon gesagt?
Non, je ne regrette rien.
Nehm mein Leben in die Hand, spucke in die Hände, leg die Hand an, aber ich fass mich nicht an. Touch me, baby, und berühr mich wie der Beat. Tanz mit mir und wir sind wie verliebt. Touch me, baby, touch me, baby, touch me, baby. Fass mich nicht an. Touch me, baby,
Touch me baby, touch me baby, aber fass mich nicht an. Touch me baby, touch me baby, touch me baby, fass mich nicht an. Touch me baby, aber fass mich nicht an.
Ich sag mal so, das folgende Buch war so nicht geplant, aber wie es mir so vor die Füße gefallen ist, wollte ich es euch sehr gerne vorstellen. Und Gott chillte, die Bibel in Kurznachrichten. Das Projekt begann schon 2009, als damals die gesamte Bibel in 3908 Abschnitte eingeteilt wurde. Anschließend konnte jeder und jede die jeweiligen Abschnitte zusammenfassen und in heutige Sprache übersetzen. So klingt der siebte Tag des Schöpfungsberichts jetzt so. Am siebten Tag war Gott fertig mit seinem Kreativprojekt, fand das Ergebnis genial und beschloss, ab jetzt zu chillen. So zumindest formulierte es Lulu Jane. Melanie Huber, die Leiterin des Projektes, meinte, dass Jesus heutzutage wohl auch twittern würde, denn auch mit wenigen Worten lässt sich die frohe Botschaft verkünden. Auf der Buchmesse habe ich Johannes Popp getroffen. Er sagte mir zur Bibel in Kurznachrichten:
Also im Prinzip ist das, kann man sagen, eine ungewöhnliche Bibelübersetzung, die sich vorwiegend an junge Menschen richtet, die mit dem klassischen Bibeldeutsch vielleicht nicht so viel anfangen können, damit nicht so klarkommen und denken, das sind jetzt irgendwie alles furchtbar angestaubte Geschichten. Und die Bibel in Kurznachrichten möchte einfach deutlich machen, dass die Geschichten, die ja nun, wenn wir ans Alte Testament denken, schon bis zu 3000 Jahre alt sind, dass die noch eine hohe Aktualität haben und viel auch mit unserem Leben heute noch zu tun haben. Und man hat versucht, das in eine moderne Jugendsprache rüberzubringen, die biblischen Geschichten verpackt in kurze Nachrichten. Also so wie man das eben auch aus Twitter-Nachrichten oder so kennt. Das ist so ein bisschen der Gedanke bei dieser Bibelübertragung oder Ausgabe. Hat also nicht den Anspruch, jetzt eine neue Bibelübersetzung zu sein, sondern es ist eine frei reflektierende Nacherzählung der biblischen Geschichten.
Wer jetzt einmal reinlesen möchte, dem empfehle ich einen Blick auf www.buchmesse.tk. Dort habe ich ein paar weitere Bibelstellen zitiert. Und Gott chillte, die Bibel in Kurznachrichten ist beim Verlag Chrismon erschienen und kostet 10 Euro. Ihr hört die Sondersendung zur Leipziger Buchmesse 2017. Jetzt mit Finn Anderson und When He's Away.
When my boy's away, I'm a singer. Singing all kinds of sad songs. I sing to the space on the pillow where his head belongs. When my boy's away, I'm a joker. Making all kinds of bad puns. I joke morning and evening to keep me from counting the suns. I've sat alone in the dark. I have got lost in the park. But nothing I do will shake this constant ache in my heart. When my boy's away, I'm a tailor. I'll craft him a coat lined with gold. 'Cause when he returns, he'll need something to keep out the cold. Turns, I'll be an expert in all kinds of unusual things. Planets and light years, historical castles and kings. 'Cause I have got lost in the trees. Tried learning guitar and Japanese. But nothing I do will shake this constant ache until he back with me. When he's away, 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 when he's away.
returns, I'll be a dancer, dancing a dance of such joy. Tourists in planes up above will know I'm in love with my boy, my boy, my boy, my boy, my boy. When he's away, 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 when he's away.
Ohne Poetry Slam kommt ihr mir hier nicht davon. Und dafür lauschen wir jetzt mal nach Wien. Jasmin Hafid kam am frühen Donnerstagmorgen aus der Hauptstadt der Sachertorte nach Leipzig, um das hiesige Publikum mit fein abgeschmeckten Texten zu begeistern. Also ohne Umschweife, macht euch einfach selbst ein Bild von dieser Poetry Slam Meisterin.
Ja, vielen Dank und Servus. Und genau, ich bin schon einige Zeit wach, freue mich aber sehr, sehr hier sein zu dürfen und habe gleich zu Beginn einen Text mitgebracht, der ein bisschen von meiner Heimat erzählt. Also vielleicht wart ihr ja schon mal in Wien, wenn nicht, kommt gerne. Wir haben sehr viele, also man kann auch gut bei uns studieren, wir haben kein NC. Das heißt, ihr könnt vorbeikommen, da ist ein Daumen in die Luft gegangen, das finde ich schön. Wir haben auch sehr viele deutsche Studenten und Studentinnen bei uns in der Stadt, aber das finde ich auch gut. Und genau, und in dieser Stadt gibt es aber so ein paar Sachen, die einem dann passieren und es gibt Fragen, die einem gestellt werden und von einer Frage handelt dieser nächste Text, denn mir wird die Frage sehr oft gestellt, ich stelle sie manchmal auch anderen und ärgere mich dann über mich selbst und genau. Eins. Wo kommst du her? Aus Wien. Ja, aber wo kommst du wirklich her? Aus Wien. Zwischen Verlängerten und alter, alter, zwischen Küste und in der Gratfassel gehörst, damit du weißt, was sei ist, zwischen Gürtel und Ring und Häupel, dem letzten Kaiser Wiens bin ich aufgewachsen, zwischen bunt und bunter, ein echter Wiener geht nicht unter. Zwei. In einer Bar oder vielleicht auch eher in einem Beisel, wo nie Ruhe war, wo man sich im seichten Gespräch kleidet, stehen wir beide mit Smalltalk-Fragen im Repertoire. Wie heißt du? Was machst du? Du magst Hip-Hop? Was geht ab? Wir kennen uns nicht, aber wir wollen das ändern, diskutieren über Studiengebühren und über übermäßiges Gendern. Wir sind Student und Studentin, Biertrinker und Biertrinkerin, Kneipenrevolutionär und Kneipenrevolutionärin, Gesprächsbereiter und Gesprächsbereiter in diesem abendlichen Austausch an Infos und vielleicht mehr. Und dann fragst du, wo kommst du her? Aus Wien, sage ich. Du blickst wie ein Ungläubiger. Ja, ja, aber wo kommst du wirklich her? Ich komme aus dem Bauch einer Frau, die viel auf Reisen war. Ich komme vielleicht auch aus einem Haus, in dem es immer internationale Speisen gab. Ich komme aus Wien, was dir nicht viel zu verheißen mag. Ich komme aus Wien, was ich mir mit meinem deutschen Akzent zu sagen eigentlich nicht leisten darf. Du denkst, ich habe dich nicht verstanden. Du möchtest eine andere Information. Du möchtest Grenzen ziehen, in einem Land landen. Du möchtest den Namen einer Nation. Das ist mir schon klar. Aber zu beantworten ist das schwer. Also fragst du, ja okay, aber wo kommen deine Eltern her? Gut, das ist von Wien schon etwas weiter entfernt. Aber wie gern würde ich sagen, ich habe Wienerisch zwar nicht gelernt, aber kann drei Melange tragen und dabei unfreundlich sein. Aber das reicht dir nicht als Antwort, also sage ich dir ein Tunesien und Deutschland. Wie ein Mantra, das ich schon so oft wiederholte. Tunesien und Deutschland, Tunesien und Deutschland, Tunesien, obwohl ich dort niemals wohnte. Und mir war klar, was als nächstes kam, weil ich schon so oft erlebt habe. Ja, du, in Deutschland, da war ich schon einmal und in Tunesien auch einmal im Urlaub. Und dann klar die Frage, ob ich dort schon mal gelebt habe. Nein, habe ich nicht. Aber zu diesen Ländern habe ich meine eigene Geschichte. Also verbindet uns das nicht. Aber lass mich das noch etwas belichten. Wie in einer Momentaufnahme aus einem Fotoapparat ist mir Jasmin, Anet und Seyek, Gelimni, Belharubi. Du warst dort im Urlaub und es soll mir auch recht sein, aber weder bei meiner Familie noch unter tunesischem Gesetz. Nein, du kennst das Land anders als ich. Du hast deine und ich habe meine Geschichte. Aber deswegen hast du doch gefragt. Genau das wolltest du doch wissen. Diesen einen Kontinent, diesen einen Staat auf deine Gedächtnislandkarte kritzeln und in Deutschland, naja, da waren wir alle schon mal, das ist nicht so interessant, Entschuldigung. Man fragt nur nach der Herkunft, gibt es in der Antwort die Möglichkeit auf ein exotisches Land. Die Originalität deiner Frage habe ich dir aberkannt und du hast dich enttäuscht abgewandt. 3. Eine Herkunft verlangt immer nach einer Erklärung. Kläre Vererbung und verlange, dass jemand zu dir herkommt. Wer kommt von wo? Herkunft oder doch ziellos? Ich zieh los und komm her, aber doch niemals an, weil Heimat etwas ist, von dem ich nur in Bewegung sprechen kann. Und versteht mich nicht falsch, Herkunft ist ein wichtiger Part, aber Zukunft auch, also nicht nur das, was war. Wenn ich zu jemandem gehe, komme ich von jemandem her, aber alles in Bewegung, alles in Verkehr. Und wo kommst du her? Und schon hat man sich wieder verrannt. Wieder Mantra. Tunesien und Deutschland. Tunesien und Deutschland, Tunesien. Ich komme aus Wien und habe mein ganzes Leben hier verbracht. Rede Bundesdeutsch, weil ich es von meiner Mutter nicht anders gelernt habe. Weiß, wie man Couscous richtig kocht und kriege nie einen Sonnenbrand. Ich komme aus Wien, straight out der Josefstadt. Und nur wegen einer Aussprache oder einem Aussehen erkennt man noch keine Herkunft. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem, wo man herkommt und Vererbung. Und dieser Unterschied führt oftmals zu einer unnötigen Bewertung. Was folgt, ist eine unendlich lange Erklärung. Ja, also meine Mutter, die ist in Deutschland geboren und dann war die ganz viel unterwegs und die hat dann meinen Vater, also mein Vater, der ist ja eigentlich in Tunesien geboren und der war dann ganz viel unterwegs, dann hat der meine Mutter, ja, weißt du, ich habe viele Heimaten und leg mich nicht gern fest. Mag keine Eingrenzung, denn das schafft Ausgrenzung und sowas verletzt. Ich komme aus Wien und bin gern viel unterwegs, von A nach B und durchs ganze Alphabet. Ich komme von woher und gehe wohin und das, was dazwischen liegt, sagt euch, dass ich Wienerin bin.
Das war Jasmin Hafid. Jasmin organisiert auch selbst Poetry Slam Abende und sie macht auch selber Musik mit ihrer Combo Jasmo und die Klangkantine. Vorgestellt wurde die Musik der Band als eine Kombination aus Rap und Jazz und ja Hip-Hop. Und da habe ich sie dann anschließend einfach mal gefragt, Jasmo und die Klangkantine, ist das ja sehr experimentelle Musik?
Es ist nicht wirklich experimentell, es ist Jazz, Rap, Big Band, Poesie, Musik. So möchte ich das Genre gerne beschreiben.
Ist sicherlich schwer zu sagen, weil Poetry Slam sehr viele Texte hat, aber welche Message hast du eigentlich so bei deinen Texten?
Die Grundmessage, also was ich auch immer bei den Konzerten mit Jasmo und die Klangkantine mache und auch in den Texten irgendwie verpackt, wenn auch nicht direkt als Satz, ist immer 1000 Liebe für alle Menschen. Also das Hallo. Ist so meine Botschaft für die Welt. Die Liebe im Sinne von dem grundlegenden Respekt allen Menschen gegenüber. Also ich bin ein sehr politischer Mensch und da ist das natürlich noch wichtiger oder überhaupt immer wichtig, dass man einfach sich respektiert und dass man sich mit einem offenen Herzen begegnet. Und ich glaube, das findet man in jeder Textarbeit von mir, sei es jetzt Slam oder Rap oder sonst was, findet man das, glaube ich, irgendwo.
Was über deine Mutter, hier ein Wortspiel, das zwar schlecht ist, also nochmal deine Mutter. Hier ein Freestyle-One-Take, an dem du wochenlang gefeilt hast. Deine Mutter, deine Schwester und dein Style. Mach's dir einfach, hier die Story, hier das Märchen, hier das Denken, dass das reicht. Mach hier noch Drogen, bisschen Gras und die Jugend, die nicht leicht war. Unterschreiben über weit dabei, ist alles doch vergleichbar. Und die Zeilen müssen leiden, weil man Inhalt dann verschweigt. Man spielt im Schweig, ist nur Begleiter, hat dabei noch nicht mal Zeit für echtes Schreiben. Und dann streichen inhaltlich ist nicht vereinbar, wenn die Technik dazu dient, um einen Inhalt zu vermeiden und die Penis Länge siegt, um einen Lifestyle zu betreiben. Bitte schweigen, wenn du mir schon wieder sagen willst, ich rap nicht, dann mach ich halt Poesie. Glaub mir, ich kann auch die Technik, aber es interessiert mich nicht, mich zu verstecken hinter Phrasen. Nein, dafür rap ich nicht, ich hab letztendlich was zu sagen. Statt 1000
Liebe habt ihr lieber 1000 Euro Macht. Lieber laufen Glieder mit Aussage und Bedeutung, statt einem Muster zu folgen, mal dir doch lieber eins für dich. Ja, man muss auch mal stolpern, man kommt schon wieder ins Gleichgewicht. Statt 1000 Liebe habt ihr lieber 1000 Euro Macht. Lieber laufen Glieder mit Aussage und Bedeutung, statt einem Muster zu folgen, mal dir doch lieber eins für dich. Ja, man muss auch mal stolpern, danach wieder aufstehen und zurück ins Gleichgewicht. Double Time in seine eigene Leistung der Zeilen zu steigern, mit ein bisschen Yes und ein paar Ahas das eigene Sein zu unterstreichen und sich zu feiern, das Vereine von Zeilen mit dem Einsatz von Neid, alles Hauptsache Teil, bitte sag, was du meinst und stell dich darauf ein, dass in jeder Hörer nachher fragt, was du überpeist. Rewind, wenn du überlegst, wovon ich gerade rede, ich sag's lieber langsam und verständlich, damit man mich versteht. Ich versuche der Kunst und nicht ihrem Handwerk nachzugehen und werde ich dafür gehatet, kann ich trotzdem drüber stehen. Man kriegt keinen Respekt, wenn man sich Respekt nicht verdient, aber das Wichtigste ist, sich selbst zu respektieren. Und bei vielen Texten denke ich mir, das habe ich nicht kapiert, aber es ist mir lieber Battles, als meinen Anspruch zu verlieren. Ihr dreht euch im Kreis, ich hab ein Ziel im Visier. Ihr lebt in einer anderen Zeit, ich befinde mich im Jetzt und Hier. Ich möchte etwas aussagen, nicht lange rumlabern. Wie oft hab ich schon gehört, ich höre ja eigentlich kein Hip-Hop. Aber statt 1000 Liebe habt ihr lieber 1000 Euro Macht. Lieber laufen Glieder mit Aussage und Bedeutung, statt einem Muster zu folgen, mal dir doch lieber eins für dich. Ja, man muss auch mal stolpern, man kommt schon wieder ins Gleichgewicht. Statt 1000 Liebe habt ihr lieber 1000 Euro Macht. Lieber laufen Glieder mit Aussage und Bedeutung, statt einem Muster zu folgen, mal dir doch lieber eins für dich. Ja, man muss auch mal stolpern, danach wieder aufstehen und zurück ins Gleichgewicht.
Das war Jasmo und die Klangkantine. Das erste Album ist schon raus. Und in ein paar Monaten gibt's wohl auch ein erstes eigenes Buch von Jasmin Hafid. Die Band findet ihr unter www.jasmo-klangkantine.com. Ja, damit sind wir am Ende. Zum Abschluss hört ihr noch ein bisschen instrumentale Musik. Den Link zu diesem Song findet ihr auch auf www.buchmesse.tk. Dort gibt's, wie gesagt, auch die Links zu den anderen Musikstücken, die einzelnen Beiträge und die ganze Sendung als Download und zum Nachhören. Viel Spaß damit, ich verabschiede mich und würde sagen, jetzt ist erstmal genug gequatscht. Ich bedanke mich fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Max und ihr hört jetzt noch Dreams of Trees von The Owl. Tschüss!